Ja. Yo, Frank und Seim hier am Start, jeden Tag. Gekauft ist der Podcast, der euch alles sagt. Von Marketing-Moves bis zum verrückten Coup. Die Welt dreht sich schnell, doch wir bleiben true. Wir reden Klartext, kein Bullshit hier drin. Mit nem Lächeln im Gesicht geht die Reise erst hin. Ob Content, ob Zahlen, ob das nächste Ziel. Gekauft mit uns macht es einfach so viel Stil. Yeah!
Hallo, ihr lieben Zuhörer, hallo, ihr lieben Gäste. Einen wunderschönen guten Tag aus Stuttgart. Bei mir sitzt der unbeschreibliche Frank Noss.
Und auf mein Konterpart ist natürlich wie immer der unvergleichliche Seim Rolf Alkan. Freue mich, dass ich dabei sein darf heute.
Mensch, ja, wir sind ein bisschen hinterher, ist dir das aufgefallen? Unser Zeitplan ist ganz leicht verrutscht. Wir hatten eine Absage von dem Gast. Umso schöner ist es, dass wir heute einen Gast haben, der so zufällig zu mir gekommen ist. Ich war bei dem Dinner neulich und habe da den Alex kennenlernen dürfen. Alex, sag mal ganz kurz Hallo, stell dich bitte vor und auch dein Unternehmen, von dem du kommst natürlich.
Also hallo Frank, hallo Saim. Freue mich, dass ich bei euch sein darf, dass ich mitmachen darf in eurem Podcast. Zu meiner Person, ich bin Geschäftsführer der Firma Saigon Monsoon bzw. Tiger & Dragons Asia Discounter. Wir vertreiben Lebensmittel sowohl stationär als auch online und bedienen Omnichannel, also sämtliche Verkaufskanäle, Otto, Kaufland, TikTok, eBay, Amazon, eigenes Shopsystem und ja, sind damit recht erfolgreich, würde ich sagen. Ja.
Wow.
Spannend.
Das
Spannend.
Ist ein Riesenportfolio. Hoffentlich sprengt es uns die Übertragungszeit heute nicht.
Ja,
ich erinnere mich an Wetten, dass.
Sagen wir verlassen ja so ein bisschen unsere Komfortzone heute. Ist dir schon mal aufgefallen?
Ja.
Bisher Schuhe, Fashion, da sind wir ja mittlerweile, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Und heute Food, Asia Food. Mhm. Hey, ich bin mal gespannt, ob ich da mithalten kann.
Wir werden sehen. Aber Alex, wir starten immer mit so einem kleinen Aufwärmer. Vielleicht hast du das in den anderen Folgen gehört. Was ist dir denn so zuletzt passiert beim Shopping, ob online oder offline, gut oder schlecht, ist immer egal, aber so eine der letzten Geschichten, die dir einfach hängen geblieben sind?
Also da muss ich sagen, ich habe in der letzten Zeit ein herausragendes Einkaufserlebnis gehabt. Es war ein stationärer Einkauf. Also wir mussten für unsere Haussanierung eine neue Küche kaufen. Und meine Frau hat im hinteren Odenwald ein Möbelhaus aufgetan. Da haben wir schon des Öfteren Online-Möbel bestellt und sie hat gesagt, wir lassen uns da hinfahren, lass uns dort Möbel anschauen oder Küche anschauen. Und wir hatten in dem Möbelhaus eine junge Verkäuferin, die war in dem Maße engagiert, dass wir während dem Küchenkauf gesagt haben, wenn sie einen Job sucht, darf sie direkt zu uns ziehen und bei uns anfangen. Also sensationell, das Küchenhaus hat alle Mitarbeiter mit Tablets ausgestattet. Die konnte jede Frage ad hoc beantworten. Die kam im Nachgang zu uns gefahren. Also das sind von hier 60 Kilometer. Die ist zu uns gekommen, zweimal da gewesen, Muster dabei gehabt und ein Engagement, wie was sucht. Also sensationell. Und das hätte ich nicht im Odenwald erwartet, wo Kilometer weiter Ende der Welt ist. Also
krass.
Toll, absolut toll. Ja.
Also ein schönes, echtes Einkaufserlebnis.
Definitiv, ja.
Großartig. Frank, willst du mit der ersten Frage einsteigen?
Ja, klar. Ich habe, wie gesagt, für mich heute komplettes Neuland. Und Alex, wenn man euch nur als Asia-Online-Shop beschreibt, ist das wahrscheinlich ziemlich untertrieben, ne? Was seid ihr heute wirklich?
Ja, wir sind ein Online-Asia-Händler, der aber die Wurzeln im stationären Handel auf jeden Fall hat und auch nach wie vor den stationären Handel bespielt. Also wir haben hier in Heidelberg haben wir zwei Ladengeschäfte, relativ großen Handel, wo auch Gastronomen einkaufen, Großkunden einkaufen können. Der hat ca. 600 Quadratmeter und wir haben einen kleineren Asia-Store. Den haben wir jetzt seit 2004 hier in Heidelberg etabliert. Das Ganze ist ein bisschen so gekommen, dass die Familie meiner Frau, die ist 1978 aus Vietnam mit dem Boot geflüchtet. Ja, das waren Boat People. Und wurden hier in der Nähe von Bruchsal aufgenommen, von der Caritas integriert und haben dann 1989 in Speyer ihr erstes China-Restaurant eröffnet. Also so eine klassische Asia-Karriere, will ich es mal nennen. Und daraus ist das Ganze entstanden. Also 2004 hat meine Frau in Heidelberg den ersten Laden mit ihrem damaligen Mann gegründet. Das Ganze aufgebaut über Jahre, eine Stammkundschaft etabliert. Und 2009 haben wir dann den Onlinehandel dazugenommen. Das war auch die Zeit, wo ich dann eingestiegen bin. Also ich komme im Ursprung aus der IT. Ich habe Automatisierungstechnik im Vorfeld gemacht. Also ich war praktisch auf der Herstellerseite, habe Anlagen automatisiert und bin dann eben mit der IT-Expertise dazugekommen. Und dann haben wir halt gesagt, wir müssen mit der Zeit gehen und haben angefangen, 2009 entsprechend das Ganze online zu machen. Also unser Produktportfolio zu erweitern, andere Kanäle mit dazu zu nehmen und haben eben bis Corona so ein sehr stabiles Wachstum gehabt mit dem Ganzen. Und in Corona ist halt so ein bisschen der Booster gekommen, wie bei allen im E-Commerce, denke ich. Und wir hatten das Problem oder im Nachhinein eher das Glück, dass wir vom Shutdown betroffen waren. Also wir waren nicht unbedingt systemrelevant als Fachlebensmittelhändler, also wir waren kein Supermarkt, wo die Grundversorgung herstellt und haben dann auch aus Bedenken, ob das Ganze oder wie es weiter sich entwickelt, den Laden erstmal eine Woche geschlossen, konnten noch relativ viel Ware zukaufen im Vorfeld und ja, standen dann in unserer Halle mit, ich weiß nicht, was es am Schluss waren, 200, 300 Paletten Reis. Also und haben gedacht, okay, was machen, haben wir auch in Corona und das war so ein bisschen der Booster. Wir haben dann den Reis und die Lebensmittel in einem Maße online verschickt. Also wir hatten Tage dabei, da hatten wir 3.000, 4.000 Bestellungen, ja, und haben das mit 4 Leuten abgearbeitet, weil war ja Kontaktbeschränkung. Also wir konnten nicht sagen, da kommen wir jetzt ein großes Team zusammen zum Verpacken, sondern wir haben einfach Tag und Nacht Ware verschickt. Ja. Wir hatten das Glück, dass unser Logistikpartner DHL da auch mitgemacht hat, die Ware entsprechend abholen konnte. Und das war so ein bisschen der Grundstein mit Corona für unsere weitere Expansion. Also konnten dann 2022 ein Versandzentrum mit fast 3.000 Quadratmeter dazu kaufen, haben mittlerweile 7.000 Artikel, die wir auf den verschiedenen Kanälen anbieten, also 7.000 im Onlineshop. Bei den Marktplätzen Kaufland Otto, da ist es immer nur so, dass wir bestimmte Artikel dort platzieren. Ja, und momentan sind wir bei stabilen 1000, 1500 Sendungen pro Tag. Die machen also, um es sich in Volumen vorzustellen, das ist ein DHL-LKW mit Anhänger. Das ist das, was wir jeden Tag an Paketen rausschicken.
Krass. Wahnsinn. Wahnsinn.
Riesenumfang. Alex, die klingt nach einer echten Erfolgsgeschichte. Erstmal Hut ab an der Stelle schon. Jetzt kommst du als Quereinsteiger aus der IT, also ist ja E-Commerce. Oder viel E-Commerce, da gibt es natürlich den stationären Handel. Aber jetzt bist du ja Quereinsteiger im doppelten Sinne. Also du kommst neu in den Handel und dann kommst du noch in den Lebensmittelhandel. Wie löst du das oder wie war das für dich? Also du bist ja, wie gesagt, zweimal Quereinsteiger.
Also bei mir war es so, dass ich Gott sei Dank nicht wusste, auf was ich mich einlasse. Ich
Das ist manchmal gut.
muss es ganz offen so sagen. Onlinehandel ist ein Thema im Vorfeld schon gewesen. Also mein Cousin, der ist ein relativ großer Möbelhändler online, dem haben wir damals geholfen, das Ganze zu starten. Von daher war mir das alles schon ein Begriff und ich habe gewusst, um was es geht. Aber ich habe nicht gedacht, dass Lebensmittel zu handeln so eine große Herausforderung ist. Das fängt bei Sachen, banalen Dingen an, wie Deklarationen von Lebensmitteln, Nährwertangaben, die gemacht werden müssen. Und wo im Lebensmittel-Onlinehandel so die Königsdisziplin drin liegt, ist eben das MHD zu beherrschen. Das MHD Kühlketten zu beherrschen. Und das ist das, wo man sich selbst jeden Tag dran messen muss, ob man seinen Laden und sein System im Hintergrund im Griff hat oder ob das Ganze eben Geld vernichtet. Ja? Weil die Margen sind im Lebensmittelhandel wirklich sehr schmal. Also wenn wir Fehler machen, dann tut es immer gleich richtig weh. Und da ist es so, wir haben nicht ein saisonales Peak-Geschäft, wie ein Weihnachtsgeschäft, wo wir drauf hinarbeiten, sondern wir kämpfen jeden Tag mit dem MHD oder mit der Haltbarkeit der Lebensmittel. Und wir haben keine andere Chance, als die Lebensmittel zu verkaufen. Ja? Wenn sie ablaufen, sind sie abgelaufen. Dann ist der Zug abgefahren. Und das steuert auch in zum großen Maße den Preis der Lebensmittel. Also klar, wenn ich weiß, ich habe noch eine Position mit 3.000, 4.000 Stück an Lager, muss ich halt rechtzeitig dagegen steuern und entweder den Preis korrigieren oder Bundles bilden oder ähnliches. Ne? Und das ist das, wo mich als Quereinsteiger vor die größte Herausforderung gestellt hat. Einfach dieses, das Beherrschen des Neuen, so will ich es mal nennen,
Wenn du sagst, das Mindesthaltbarkeitsdatum MHD steuert so ein bisschen eure Prozesse, verwaltet ihr das dann im PIM mit oder im ERP oder wo habt ihr? Also ich würde jetzt so auf Anhieb sagen, ich würde das sofort in ein IT-System kippen, ich will das wissen. Ja, also wenn ich
definitiv.
da 15 Paletten Reis stehen habe und da ist ein MHD in 3 Monaten, dann muss ich ja was tun. Wie verwaltet ihr das? Wie muss ich mir vorstellen? Ich meine, ein Fashionhändler kennt das nicht. Wie macht ihr das im Lebensmittelhandel?
Wir haben das genauso gemacht. Am Anfang war es definitiv so, da wusste meine Frau alle MHDs und alle Artikelnummern und alle Preise im Kopf. Also die wusste, was abläuft. Wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie sie es macht, aber sie kann es. Ja? Und da ich das nicht konnte, habe ich gesagt, wir müssen, also relativ früh gesagt, wir müssen das Ganze ins ERP bringen. Also ich brauche eine Datenstruktur, die zentral ist, die das Ganze verwaltet und da ist es so, dass wir mit JTL, kann ich sagen, ein ERP-System gefunden haben, was bei uns das Ganze ganzheitlich abbildet. Also wir haben jeder Artikel bei uns im Lager wird mit dem MHD eingebucht. Wir haben eine voll chaotische Lagerhaltung bei uns, also wir haben nicht feste Plätze und bei uns sind alle Mitarbeiter mit Handscannern ausgestattet. Also jegliche Warenbewegung innerhalb vom Lager muss mit dem MHD gekoppelt sein. Also wenn ich Waren umziehe, muss das MHD mit umziehen. Und das ist das, was am Anfang bei den Mitarbeitern auch nicht unbedingt sofort Akzeptanz gefunden hat, weil das Verständnis nicht da war. Die sehen, sie müssen in ihrer Kommissionierung für eine Online-Bestellung Waren picken. Aber die verstehen ja nicht, dass es für mich wichtig ist, dass der Kunde auch das MHD kriegt, was er im Online-Shop gesehen hat. Also wir zeigen alle MHDs der Produkte in Echtzeit im Online-Shop an. Bei eBay, bei Amazon kann man das leider nicht. Deswegen müssen wir da andere Regeln vorherrschen lassen. Bei Amazon darf ich keine Lebensmittel verkaufen, die kürzeres MHD wie 3 Monate haben. Also das ist Marktplatzrichtlinie. Sprich, in dem Moment, wo ich das MHD unterschreite, muss ich sofort den Artikel, also den Bestand des Artikels für den Marktplatz sperren. Unter Umständen habe ich ja aber den Artikel noch mit dem viel längeren MHD im Warenlager. Der wiederum darf ja nach wie vor bei Amazon angeboten werden. Und das ist so ein bisschen das, was ich meine mit Königsdisziplin, das zu beherrschen. Also, dass die Prozesse hausintern, also im Versandzentrum, im Kommissionieren, im Picken, dass die halt auch mit dem stimmen, was wir dem Kunden anbieten. Ne? Das ist die Herausforderung. Ja? Und wir haben das alles im ERP, anders wäre es bei der Menge der Artikel und MHDs. Wir haben ja unter Umständen einen Artikel, der mit 25 MHDs bei uns im Lager ist. Ja, und da muss halt auch der Richtige zuerst gepickt werden. Und es ist auch nicht so, dass ich sagen kann, wenn der Lieferant uns neue Ware bringt, dass die ein längeres MHD hat. Unter Umständen bringt der ja ein kürzeres MHD wie das, was ich noch im Lager habe. Also, und das ist so ein bisschen die Bench, an der wir uns jeden Tag messen müssen.
Weißt du, was fürs Picken nicht ganz ohne. Also ich kenne mich schon ganz klein wenig aus mit diesem Thema. Auch weil ich natürlich auch so ein bisschen Schwerpunkt E-Commerce bei uns in der Company habe. Und habt ihr denn auch dann eine Picksteuerung, also sprich auch eine Wegesteuerung und Wegeoptimierung beim Picken bei euch realisiert? Oder das ist, mit 3000 Quadrat ist natürlich auch schon echt eine Fläche, ne?
Genau, also es ist so, dass wir an so super starken Tagen, Montag, Dienstag, da legt jeder Picker bei uns im Lager zwischen 15.000 und 20.000 Schritte zurück. Also das ist das, was er schaffen muss. Wo wir dann auch merken, ab einer gewissen Schrittanzahl steigt die Fehlerquote. Also das ist schon so. Wir haben unser Lager wegoptimiert. Das funktioniert sehr gut für Bestellungen Amazon, eBay, weil der Kunde in der Regel dort einen Artikel bestellt oder mehrere Artikel, aber eine Sorte Artikel. Und da ist es so, der Picker kriegt Sammelkommissionierlisten oder Sammelpicklisten, läuft zu den Plätzen und nimmt entsprechend 10 Stück von dem Artikel. Und das haben wir dann in Bereiche aufgeteilt, dass er halt mehrere Bestellungen auf einmal kommissionieren kann und das zum Versandplatz bringt. Was das größere Problem ist, sind Shop-Bestellungen, weil da ist es so, dass die Kunden, die wir haben, das sind in der Regel Kunden, die kochen. Und wenn man jetzt ein asiatisches Gericht kochen möchte, braucht man halt verschiedene Zutaten, verschiedene Soßen, Nudeln, Reis etc. Und da ist es so, dass sich das optimiert. Also dazu nutze ich meine KI. Also mein Brain, das Ganze optimiert lege ich. Anhand von den Verkäufen kann ich sagen, in welche Bereiche des Lagers ich welche Artikel lege, weil ich schon weiß, das sind Artikel, die immer zusammengekauft werden. Somit spare ich mir da Laufwege. Aber prinzipiell ist es so, dass in der Shop-Bestellung ganz klar im ersten Regal und im letzten Regal ein Artikel aus der Shop-Bestellung sein kann. Und das ist halt das, wo dann wesentlich länger braucht zum Kommissionieren, aber der Warenkorbwert ist entsprechend auch höher bei den Shop-Bestellungen. Also unterm Strich ist es so, dass man jetzt sagen kann, eine Shop-Bestellung oder eine Amazon-Bestellung, da bleibt mehr hängen. Das sind mehr Laufwege, also die Kosten hinten dran sind einfach größer, um die Bestellung abarbeiten zu können. Ja.
Die Verwaltung von dem MHD, habt ihr denn, wie bündelt, also wie wird das in der IT abgebildet? Sorry, dass ich das so nachfrage, aber das ist so ein komplexes Thema. Ich versuche das gerade im Kopf für mich zu sortieren. Das interessiert bestimmt unsere Zuhörer auch. Wie ordnet ihr die Artikelnummer und das MHD und wie garantierst du, dass beim Picken auch wirklich das jüngste oder das nächstliegende MHD verwendet wird?
Also es ist so, dass wir alles zentral in der ERP-Software haben. Wir verwalten da drin und wir buchen die Ware mit dem MHD ein. Also sprich, ich kriege eine neue Bestellung ins Lager geliefert. Der Herr oder die Dame, die das entgegennimmt vom Wareneingang, die öffnen die Pakete, die müssen alle MHDs checken, was sie einbuchen, weil unter Umständen liefert ein Lieferant 10 Kartons eines Artikels und 9 haben sie eine MHD und der 10. hat ein anderes MHD. So, und entsprechend buchen die ein. Also die buchen auf die Lagerplätze das MHD und somit weiß ich, welcher Platz mit welchem MHD belegt ist. Und dann ist in zweiter Instanz kommt dann die Bestellung vom Kunden. Der Kunde sieht im Shop das MHD, kauft das Ganze. Und dann habe ich wieder die Zuordnung Kunden-MAT, was er erwartet zu kriegen und was ich im Lager habe. Und dann kommt der dritte Schritt, eben das Kommissionieren. Der Herr oder die Dame, die kommissioniert, läuft mit dem Handscanner rum und kriegt anhand von der Picklist gesagt, geh an Platz 3 als Beispiel und nimm dort dieses MHD. So, der scannt es und wenn mehrere MHDs am Platz liegen, kriegt er auch gesagt, das sind 2 MHDs. Und dann liegt es eben im Ermessen des Pickers zu entscheiden. Stimmt der Bestand am Lagerplatz? Habe ich noch 3 Artikel vom alten MHD? Dann nehme ich die 3. Das muss er bestätigen am Scanner. Und dann wird aber gefragt, was für ein MHD nimmst du denn noch, um deine 5 Artikel der Bestellung zu bekommen? So, das ist die Pick-Instanz, die das Ganze prüft. Und dann geht es in den Versand, also die kommissionierte Ware geht zu den Versandplätzen und dort ist die Kontrollinstanz, die wir implementiert haben. Nämlich der Mitarbeiter scannt alle Artikel der Bestellung ab und er kriegt auch ein Pop-up. Ist das MHD, also nur bei Artikeln, wo eben 2 verschiedene da sind, ist das MHD, was der Kommissionierer dir gebracht hat, auch das, was der Kunde erwartet? Erst wenn er das bestätigt hat und dann geht das Ganze in den Versand. Und das ist eben die Schwierigkeit, weil es kann mal passieren, dass ein Artikel kaputt geht auf dem Weg beim Kommissionieren. Und dann muss der Mitarbeiter ja selbstständig die Möglichkeit haben, ich nehme das nächste MAD, buche das dazu, dass es mir nicht meine ganzen Bestände und MADs zerhakelt. Also es ist viel diese Schnittstelle zwischen den PDAs, die wir da einsetzen, und den Mitarbeitern, die das benutzen. Oder dann in dritter Instanz eben die das verschicken.
Also ist der Prozess wirklich komplex.
Ja, definitiv. Also
Ist schon wirklich, MAD ist schon wirklich, also grundsätzlich, MAD ist ja wie eine Charge zu sehen. Wenn du Chargen
Genau.
reinarbeitest, ist es ein extremer Verwaltungsaufwand. Das ist leider Gottes so, ne? Und sag mal, du hast Finn aber eingangs so erzählt, ihr habt stationäre Präsenz, ihr macht Online-Shop-App, Lager- und Versandlogik. Welche Rolle spielt denn bei euch überhaupt noch der stationäre Store oder der stationäre Handel?
Der ist nicht wegzudenken bei uns, weil wir gerade wieder das MAD-MAD-Thematik haben. Also wir haben ja keine Möglichkeit, Artikel, die aus irgendeinem Grund die Kunden nicht kaufen, wir den Preis reduzieren und wir kriegen das Ganze nicht weg. Wir haben ja keinen Absatzkanal für das Ganze. Und da kommen unsere stationären Geschäfte natürlich ins Spiel. Also wir haben immer MHD-Ware, die wir dort auch anbieten, den Kunden. Und da ist es so, dass durch die wirtschaftliche Situation, in der sich viele Leute in Deutschland momentan befinden, der Absatz steigt. Also wir merken das unheimlich, dass Kunden gezielt in die stationären Geschäfte kommen und danach suchen, nämlich nach Lebensmitteln, die noch 100% vertretbar sind, sonst würden wir sie nicht verkaufen. Also wir scheuen auch nicht, Lebensmittel zu entsorgen, wenn wir sagen, die sind wirklich nicht mehr gut. Aber wenn man eine Nudelsuppe mit getrockneten Nudeln, die 14 Tage über dem MAD ist, da frage ich mich, was da schlecht werden soll. Ne? Da ist keine Milch drin, da ist kein echtes Fleisch drin und das ist getrocknet. Also das kann man verkaufen, das kann man auch noch essen. Also da haben wir so ein bisschen den Nachhaltigkeitsgedanken auch mit den stationären Geschäften, dass wir sagen, wir wollen die Lebensmittel nicht entsorgen, sondern wir bieten sie dort an, wir bieten sie zum reduzierten, zum Unkostenpreis. Manchmal legen wir auch drauf, aber es ist für uns immer noch vom Grundgedanken, den wir verfolgen, sinnhafter, wie das Ganze zu entsorgen. Ne? Und deswegen
Spannend.
ist der stationäre Handel da sehr wichtig. Und das zweite Ding im stationären Handel, wir haben beratungsintensive Produkte. Wenn ihr heute in den Asiamarkt geht, werdet ihr erschlagen von Sojasoßen, Fischsoßen etc. So ging es mir am Anfang. Für mich sah das alles same, same aus. Und es ist so, dass der Kunde eine Beratung braucht. Und wir haben in unseren stationären Geschäften immer, oder wir probieren immer, einen Personalstamm zu haben, der entsprechend die Leute auch abholt. Also in dem größeren Geschäft der beiden ist ein koreanisches Team, was eben die koreanischen Kunden, die wir in Heidelberg viel haben, durch die Uni abholt und mit denen sprechen können. Und die sagen uns auch, was für Artikel sie wollen. Und in der Regel deckt sich das, was wir stationär verkaufen, auch mit dem, was wir online verkaufen. Also die Artikel, die stationär ge gesucht werden von den Kunden, sind auch Artikel, die online gesucht werden. Also wir haben da so eine Schnittmenge gefunden, um da ein gutes Feedback zu bekommen.
Ja, ist cool. Habe ich mir gerade schon so gedacht. Also die Verkaufsfläche als Testlabor, beziehungsweise Markenanker,
Ja.
ne?
Ja, es ist ein Standbein, also es ist auch ein kommerzielles oder finanzielles Standbein der Laden oder die Ladengeschäfte, die tragen schon auch viele Kosten. Das muss man schon sagen. Das ist kostendeckend, absolut. Aber wir haben halt Möglichkeit, wir haben immer einen Plan B. Also wir können immer Artikel umswitchen. Wir können sagen, wir machen das stationär. Und das Ganze hat sich so etabliert, dass wir jetzt gerade dabei sind, auch wieder im Einzugsgebiet von Heidelberg einen Lebensmittelrestpostenmarkt dazu zu machen. Also der rein diesen Verwertungsgedanken aufgreift. Und haben wir auch 1000 Quadratmeter Fläche jetzt bekommen. Und da machen wir das halt gezielt. Und es ist so, dass wir mittlerweile auch unseren Großhändlern und Importeuren damit helfen können, weil die haben ja das Problem, die können ja an den LEH nimmer Artikel verkaufen, die kürzer 3 Monate sind. Und dann sind die in der Situation, die wir ja mit dem Online-Geschäft haben. Und da sagen wir nehmen die Ware, wir nehmen die konventionelle Ware von euch und wir nehmen das zusätzlich noch mit dazu. Also die haben eine Spedition, die zu uns kommt, oder einen internen Fahrer, der zu uns kommt. Und es bilden sich dadurch so Synergieeffekte, die wir gut nutzen können. Ne? Ja, und
Spannend.
das ist unser nächstes Ziel, was wir angehen, das zu etablieren.
Logistische Frage, das heißt, euer Versandlager oder eure Versandlogistik bedient halt dann auch alles, machen also auch den stationären Bereich mit, oder?
Genau. Wir haben Großhändler und Importeure, die eine flächendeckende Abdeckung an Logistik haben. Also die bringen die Ware auch in die stationären Geschäfte, da können wir gezielt bestellen. Aber wir haben einen internen Werksverkehr. Also wir fahren aus unserem Zentrallager unsere stationären Geschäfte an und können somit auch immer ganz kurzfristig reagieren. Also mit unseren, ich weiß nicht, was wir hier haben, 4000 Palettenstellplätze, haben wir halt auch einen großen Warenstock intern und können da kurzfristig reagieren. Also wenn ein Run ist, weil irgendein TikTok-Trend gerade steil geht und die Nachfrage eben stationär steigt, können wir darauf reagieren und haben praktisch innerhalb von 8 Stunden das Ganze auf der Fläche stehen. Genau.
Das heißt, Rezepttrends in TikTok beeinflussen tatsächlich eure Warenplanung.
Unheimlich. Also
Ja.
das fängt schon damit an, wenn der Grill den Hänsler
Ja.
Kurkuma-Pulver benutzt zum Kochen. Wenn wir es als vorher wüssten, wäre das schön. Nee, aber es ist definitiv so, dass wir von den Medien TikTok ganz extrem, also da sprechen wir halt diese junge Zielgruppe an. Aber bei den Standardkochsendungen, wenn da eine asiatische Soße benutzt wird, dann können wir darauf gehen, dass die am nächsten Tag ausverkauft ist. Das ist ganz extrem, weil wir halt mit unseren Produkten, die wir anbieten, wir holen zum einen die Zielgruppe ab, die Kochsendungen schaut oder Kochbücher guckt, anschaut. Also ich sag mal unsere Generation. Wir müssen aber auch die Generation nach uns, die Facebook-Generation holen, ja, die eben über Blogs und etc. über Kochshows per YouTube das Ganze bekommt. Und wir dürfen aber nicht verpassen, die junge Zielgruppe, also unser jüngster Sohn, der ist 12 und der kommt mit TikTok an und zeigt uns, was die in TikTok machen. Und wir probieren halt sowohl das Stammpublikum, was kocht, als auch die junge Generation mit reinzunehmen. Und das ist das, was es auch so spannend macht, dass wir können nicht stehen bleiben. Wir können nicht sagen, wir lassen TikTok aus, weil das Format uns persönlich nicht gefällt, sondern es ist so, dass wir halt das bespielen müssen, um am Ball zu bleiben. Wenn wir das nicht mehr machen, dann haben wir langfristig keine Chance am Markt. Ja.
Ja, ist ja, das sind ja immer viele Trends, ne? Ich selber bin ja auch Asien-Fan, bin sehr, aber stärker Richtung Japan ausgerichtet. Deshalb bin ich auch mal gerne in Düsseldorf, weil da ja auch eine sehr starke.
Biebermannstraße.
Ja, ganz genau, ganz genau. So, aber es sind ja so diese Themen wie Mochi, Bubble Tea, ne? Das sind ja so Sachen. Wie geht denn ihr damit um, wenn so ein Produkt so urplötzlich viral geht? Weil es geht ja heute sehr schnell, also gerade TikTok. Das ist ja dann auch wahrscheinlich ein Thema, damit rechnet ihr nicht und ihr müsst ja sehen, dass ihr an die Ware dann schnellstmöglich reinkommt, um den Hype mitzunehmen, ne?
Genau, da nutzen wir so ein bisschen unsere Familie, die im Hintergrund ist. Also die Familie meiner Frau ist recht groß. Wir sind auf der ganzen Welt verteilt, die Familie. Also, und wir haben auch große Familienteil, der eben in Asien ist oder jetzt wieder nach Asien geht. Und sobald die einen Trend spüren, lassen die uns das wissen. Also wir haben praktisch, wir sind viel, wir waren auch in Japan, in Korea, wir machen Reisen dahin, um einfach das Feeling der Stadt oder des Landes zu bekommen und zu verstehen, wie das dort funktioniert. Eine japanische Lebenskultur kann man als Deutscher nur verstehen, wenn man sie mal gesehen hat, wenn man dort war und war an einem Bahnhof, wo der Zug pünktlich kommt. Und so ist es mit allem. Die wertschätzen die Lebensmittel deutlich mehr, wie es bei uns in Europa, speziell in Deutschland ist. Und dort wird alles, japanische Lebensmittel, wird alles mit so viel Liebe und mit so viel Detail gemacht. Und das kriegt man nur mit, wenn man es gesehen hat oder wenn man eben eine Affinität dazu hat und sich dafür interessiert. Und die Trends zu spüren, es gibt Trends, die verschlafen auch wir, wo wir sagen, das wird doch niemals jemand kaufen. Dann gibt es aber schon nichts mehr, wo wir einkaufen können, weil es weg ist am Markt. Das ist uns auch schon passiert. Aber so prinzipiell haben wir da ein gutes Gespür für den Markt, ja, durch unsere Fühler, die eben so weit verbreitet sind auf der ganzen Welt. Ja.
Das
Das
ist
ist die
Beschaffungsseite, Alex, mich würde nur mal interessieren, was macht ihr denn im Social-Media-Bereich? Ich glaube, da habt ihr denn sowas wie eine eigene Kochshow oder Tipps oder seid ihr auf TikTok? Wie ist das Social-Media-Thema bei euch aufgestellt?
Das ist momentan bei uns noch, wird noch sehr stiefmütterlich behandelt, weil wir eben damit beschäftigt waren in den letzten Jahren, die Strukturen zu schaffen, um das Ganze logistisch zu machen. Sind da gerade dran, eben, wir hatten TikTok-Live-Shopping-Event, unser erstes gestern Abend. Also das war, beginnt jetzt gerade. Wir wissen, dass wir da mehr machen müssen. Und wir hatten schon mal vor ein paar Jahren einen Versuch gestartet. Das kam auch aus der Geschichte raus, dass meine Schwiegerfamilie eben ein Restaurant hatte. Und leider hatte mein Schwiegervater einen Schlaganfall, musste das Restaurant, er konnte dann eben nicht mehr kochen. Die Kinder waren alle in anderen Unternehmen unter. Und dann kamen immer wieder Kunden an uns ran oder ehemalige Gäste aus dem Restaurant und haben gesagt, wir vermissen eure Pekingsuppe oder wir vermissen euer Curry oder irgendwas. Und dann haben wir gesagt, wir machen einfach Videos, wo wir die besten Rezepte, was die Kunden gefragt haben, nachkochen. Wir haben das damals in der alten Gastroküche von dem Restaurant machen können, das hatten wir alles noch. Und haben dann mit Tiger and Dragons Kitchen eben diese Kochvideos etabliert, die auch einen großen Anklang gefunden haben. Also wir haben viel, viel Anfragen von Gästen bekommen, ob wir denn noch mehr machen können. Aber da ist das Problem so ein bisschen die Manpower dahinter. Also ihr wisst selbst, was es bedeutet, einen Podcast zu produzieren. Und wenn man sagt, ich mache ein Kochvideo und wenn das nur 15 Minuten geht, dann bedeutet das, ich muss einen Schnitt machen, ich brauche Kamera, ich brauche Leute, die sich damit auskennen, ich brauche eine Beleuchtung. Und das sind alles Sachen, die nicht in unserem Kernfokus liegen, sondern wir sind primär der Part, der das Ganze versendet, einkauft, das Geschäft macht. Und da sind wir aber im Moment dran, eben ein Team zu etablieren, was jetzt im Beispiel von TikTok den Kanal bespielt und eben aus unserem Familienstamm das Ganze da voranbringt. Und so machen wir es jetzt auch mit den anderen Kanälen, Instagram und YouTube entsprechend. Also das ist so
Womöglich gibt es
das.
da ja schon 12-jährige TikTok-Stars zukünftige, die da in deiner Nähe sind.
Genau, ich hoffe es.
Noch ein Bereich, Heidelberg ist jetzt ja sehr zentral, aber ist denn das Thema angrenzendes Ausland, also angrenzend an Deutschland, ein Thema für euch für den Versand oder macht ihr das schon? Also Thema Frankreich, Italien, möglicherweise auch Ostblockländer.
Und da ist es so, dass wir momentan nach Österreich und Deutschland verschicken, ausschließlich. Schweiz ist gerade in der Vorbereitung. Schweiz ist die große Hürde, dass wir das Zollthema haben. Also dann kommt dazu, dass wir für alle Artikel Zolltarifnummern pflegen müssen, das ganze Logistik abwickeln müssen. Wir müssen den Schweizer Kunden erklären, warum Versandkosten in der Höhe notwendig sind, um das Ganze abzudecken. Und in den anderen nicht deutschsprachigen Ländern ist das die große Hürde, die wir haben im Lebensmittelhandel, dass die Deklarationen auf den Lebensmitteln nicht vorhanden sind. Also wir müssen in Deutschland Nährwerttabellen angeben, wir müssen Allergene angeben, Inhaltsstoffe angeben. Und wenn wir das Ganze jetzt auf Französisch, Spanisch, Italienisch leisten müssen, können wir da ein DeepL oder irgendein anderes System nutzen, um das automatisiert übersetzen zu lassen. Aber ich weiß nicht, ob ich alle länderspezifischen Richtlinien damit einhalte. Und das ist für uns generell ein Problem, dass wir einer sehr starken Kontrolle unterliegen. Also wir haben bei uns hier Wirtschaftskontrolldienst, der prüft Lebensmittel wöchentlich. Also wir haben wöchentlich Kontrolle. Werden Kühlketten, werden Kühlprotokolle eingehalten, wird es entsprechend gelagert. Und da ist es so, dass man da nicht, mit denen kann man nicht arg scherzen. Also es gibt nur richtig. Es gibt nicht so ein bisschen richtig. Und deswegen müssen wir da gucken, dass das Ganze safe ist. Und wenn wir das angehen, ins europäische Ausland zu verschicken, dann brauche ich eben wieder im Haus jemand, der die Expertise hat, der sagt, auf dem französischen Markt, auf dem italienischen Markt muss ich diese Standards erfüllen. Und dann muss ich aber auch 100% wissen, dass es so ist. Also dazu ist das Konstrukt, was wir aufgebaut haben, zu groß, um zu sagen, ich schicke dann halt mal 4 Pakete nach Frankreich und es wird schon gut gehen. Das funktioniert halt nicht mehr in der Größe, wie wir jetzt sind. Ne? Das kann vielleicht der Asia-Shop um die Ecke kann das machen, aber wir können es uns nicht erlauben. Ja? Da sind zu viele Augen auch auf uns gerichtet, ob wir das richtig machen.
Du hast schon auch gesagt, oder ich habe rausgehört, ihr habt auch eine App, eine Kunden-App.
Genau. Also wir haben im Zuge von unserem Online-Gehen mit dem Shop haben wir ziemlich am Anfang auch schon diese App implementiert. Es ist so, dass wir dem Kunden die App anbieten. Der Kunde kann in der App direkt in unserem Shop bestellen. Er sieht seine Bestellhistorie. Was aber am meisten genutzt wird in der App, ist die Scanner-Funktion. Also die Kunden gehen zu unserer Konkurrenz in die Supermärkte, wo die Deklarationen eben nicht dementsprechend, was unser Qualitätsanspruch ist, scannen die Produkte ab. Die App geht auf unsere Seite und zeigt dem Kunden die Nährwerttabelle auf Deutsch oder die Inhaltsstoffe auf Deutsch. Und das sehen wir anhand von den Nutzungsdaten, dass das so das meistgenutzte Feature ist. Also praktisch, die nutzen die App als Informationsquelle, nicht unbedingt, um darüber zu shoppen, weil wenn du heute asiatische Lebensmittel shoppen willst und hast Lust darauf, dann machst du das am PC oder am Tablet, wo du eben ein viel größeres Produktspektrum sehen kannst. Ja. Was kann ich auf so ein Handy-App anzeigen? Ja, da bin ich mehr mit Vision beschäftigt. Und deswegen ist die App, die funktioniert gut, also die Kaufabwicklung darüber, alles tadellos. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist das, was unsere Zielgruppe zwingend will. Ja,
Aber diese Scan-Funktion, wenn die so intensiv genutzt wird, wahrscheinlich schwer abzuleiten. Aber wie viele Kunden kommen denn dann aufgrund des besseren Contents, aufgrund der besseren Nährwertangaben als Beispiel dann zu euch?
Ja,
Habt ihr da eine Schätzung, eine
nee,
Einschätzung?
das kann man schwierig sagen, weil stell dir vor, du gehst in einen asiatischen Supermarkt, scannst das Produkt, dann ist es ja meistens das Ziel, du willst es kaufen. Dann kaufst du es dort. Dem
Okay.
Kunden, der das macht, dem ist egal, ob das dann stationär 1,99 kostet und online kostet es 1,49. Das ist dem egal. Der nutzt es ja eher als Info. Aber wir verfolgen halt das Ganze so, dass das Lebensmittelthema ist bei uns nicht nur ein Geschäft, sondern wir lieben das. Wir leben für Lebensmittel. Also der Stellenwert von Lebensmitteln ist bei uns innerhalb der Familie, innerhalb des Geschäfts und des Prozesses so groß. Wir haben eingeführt, dass wir zusammen im Unternehmen, die Geschäftsführung, morgens am Frühstückstisch sitzen. Wir machen unsere Bestellung oder unsere Planung am Frühstückstisch, weil das ist, was wir denken, worauf es ankommt, eben das nicht zu verlieren. Wir haben so viele AI-Themen und künstliche Intelligenz und das wird alles so abstrakt und wir wollen uns trotzdem bewahren, dass wir die Wertigkeit von Lebensmitteln und das Zusammensein und das Menschliche, dass das eben bestehen bleibt. Und deswegen, ja.
Setzt ja da drauf. Das ist schon fast ein perfektes Schlusswort, Alex. Ich gucke nämlich gerade auf die Uhr. Frank, die Zeit ist schon um. Es
Wahnsinn. Ich habe
rast.
noch so viele Fragen hier.
Aber was
Aber
sagst du?
absolut gekauft. Absolut.
Absolut. Also super spannend, Alex. Wirklich der Einblick in den Lebensmittelhandel. Wir haben ja hier viel mit Non-Food zu tun und vielen Dank, dass du heute da warst und uns dieses Food-Thema näher gebracht hast. Und ich glaube, für
Gerne.
alle spannend, wie komplex dieser Lebensmittelhandel ist. Ich werde den Rewe-Fahrer, wenn der uns das nächste Mal Essen vorbeibringt, mit ganz anderen Augen anschauen in
Das
Zukunft.
freut mich. Großes Trinkgeld mir vor allen Dingen geben. Aber er ist ja Schwabe, stimmt.
Genau.
Ein kleines Trinkgeld.
Genau, sehr kleines. In
Vielen,
diesem
vielen
Sinne
Dank, hat
darf ich
echt Spaß
sagen,
gemacht.
in diesem Sinne darf ich sagen, Alex, vielen Dank fürs Hiersein. Frank, es ist wie immer eine Freude, mit dir zusammen den Podcast hier zu machen und an euch Zuschauer da draußen. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen was vermitteln. Ihr konntet was lernen und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe und dann sehen wir und hören uns ganz bald wieder. Bis dann.
Dankeschön, bis bald.